Ja, liebe Gemeinde, auch ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir wieder uns heute gemeinsam mit Gottes Wort beschäftigen können. Und letzte Woche durfte ich euch ja schon Behemoth und Leviathan vorstellen, unsere zwei lieben Ungeheuer, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Heute haben wir es mit anderen Tieren zu tun, aber eigentlich nicht so viel mit den Tieren an sich. Aber wir werden uns heute einen Text betrachten aus dem dritten Mosebuch. Eine ganze Reihe an Opfergesetzen, die Gott Mose gegeben hat und von denen wir einige Dinge sehen und lernen können. Und dazu möchten wir uns, wer möchte, kann gerne mit aufschlagen, 3. Mose, Kapitel 4. Ich werde uns diesen Text durchlesen und wir dürfen auf diesen Text hören und dann werden wir uns einige Dinge anschauen, die wir aus diesem Text erfahren und auch für uns lernen können. Wir hören auf Gottes Wort aus 3. Mose, Kapitel 4. Ich lese uns das ganze Kapitel. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich: Wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte, wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, so dass er eine Schuld auf das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn zum Sündopfer. Und er soll den Stier vor die Tür der Stiftshütte bringen, vor den Herrn und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und ihn schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll vom Blut des Stieres nehmen und es in die Stiftshütte bringen und soll seinen Finger in das Blut tauchen und damit siebenmal sprengen vor dem Herrn an den Vorhang im Heiligen. Und soll vor dem Herrn etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars tun, der in der Stiftshütte steht. Und alles andere Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der Stiftshütte steht. Und alles Fett des Sündopfers soll er abheben, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt. Und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber, an den Nieren abgelöst. Gleich wie man es abhebt vom Rind beim Dankopfer und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Brandopferaltar. Aber das Fell des Stieres mit allem Fleisch samt Kopf und Schenkeln und die Eingeweide und den Mist, das soll er alles hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte, wo man die Asche hinschüttet, und soll es verbrennen auf dem Holz mit Feuer. Wenn aber die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sich versündigte und die Tat vor ihren Augen verborgen wäre, wenn sie gegen irgendein Gebot des Herrn gehandelt hätten, was sie nicht tun sollten, und sich so verschuldet hätten, und sie würden danach ihrer Sünde inne, die sie getan hätten, so sollen sie einen jungen Stier darbringen als Sündopfer und vor die Tür der Stiftshütte stellen. Und die Ältesten der Gemeinde sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen vor dem Herrn und den Stier schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll Blut von dem Stier in die Stiftshütte bringen und mit seinem Finger hineintauchen und siebenmal sprengen vor dem Herrn an den Vorhang. Und er soll etwas von dem Blut an die Hörner des Altars tun, der vor dem Herrn steht in der Stiftshütte. Und alles andere Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der Stiftshütte steht. All sein Fett aber soll er abheben und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Und soll mit dem Stier tun, wie er mit dem Stier des Sündopfers getan hat. So soll der Priester die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird vergeben. Und er soll den Stier hinaus vor das Lager tragen und verbrennen, wie er den vorigen Stier verbrannt hat. Das ist das Sündopfer der Gemeinde. Wenn aber ein Stammesfürst sündigt und aus Versehen irgendetwas gegen des Herrn, seines Gottes Gebote tut, was er nicht tun sollte, und so sich verschuldet, und wird seiner Sünde inne, die er getan hat, so soll er zum Opfer bringen einen Ziegenbock ohne Fehler und seine Hand auf den Kopf des Bockes legen und ihn schlachten an der Stätte, wo man die Brandopfer schlachtet vor dem Herrn. Es ist ein Sündopfer. Da soll dann der Priester mit seinem Finger etwas von dem Blut des Sündopfers nehmen und es an die Hörner des Brandopferaltars tun und das andere Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Und all sein Fett soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, gleich wie das Fett des Dankopfers. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben. Wenn aber sonst jemand aus dem Volk aus Versehen sündigt, dass er gegen irgendeines der Gebote des Herrn handelt, was er nicht tun sollte, und so sich verschuldet und seiner Sünde inne wird, die er getan hat, so soll er zum Opfer eine Ziege bringen, ohne Fehler, für die Sünde, die er getan hat, und soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es schlachten an der Stätte des Brandopfers. Und der Priester soll mit seinem Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den Fuß des Altars gießen. All sein Fett aber soll er abheben, wie man das Fett des Dankopfers abhebt, und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch für den Herrn. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben. Will er aber ein Schaf zum Sündopfer bringen, so bringe er ein weibliches, das ohne Fehler ist, und lege seine Hand auf den Kopf des Sündopfers und schlachte es zum Sündopfer an der Stätte, wo man die Brandopfer schlachtet. Und der Priester soll mit seinem Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den Fuß des Altars gießen. Aber all sein Fett soll er abheben, wie man das Fett vom Schaf des Dankopfers abhebt, und soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als Feueropfer für den Herrn. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen, für die Sünde, die er getan hat, und ihm wird vergeben. Soweit 3. Mose, Kapitel 4, aus Gottes Wort. Wir befinden uns hier in einem Kapitel, das zu einem größeren zusammenhängenden Textabschnitt gehört, und zwar die ersten 7 Kapitel aus dem 3. Mosebuch. Und diese ersten 7 Kapitel sind alles eine ganze, lange, ausführliche Reihe an Opfergesetzen. Wir haben es hier in diesem Kapitel bereits gelesen. Der Herr spricht zu Mose und sagt ihm: Rede mit den Israeliten und sag ihnen, wenn jemand sündigt, dann soll er so und so und so ein Opfer da bringen. Und es wird ausführlich beschrieben, wie dieses Opfer gebracht werden soll. Und in den 3 Kapiteln davor und auch in den 3 Kapiteln danach sieht es ähnlich aus. Da ist die Rede von ganz verschiedenen Opfern, die gebracht werden. Es ist die Rede vom Sündopfer, es ist die Rede vom Brandopfer, vom Dankopfer, vom Schwingopfer und verschiedenen Opfern, die die Priester in Israel bringen sollten. Aus ganz verschiedenen Gründen und sehr häufig als Reaktion auf die Sünde, die ein Israelit oder auch das ganze Volk begangen hat, damit die Sünde gesühnt wird. Wir bringen heute keine Opfer mehr, weil Jesus Christus für uns das vollkommene Opfer wurde und wir in ihm die Sühnung für unsere Sünden haben. Was lernen wir nun aus diesem Kapitel, wo ganz ausführlich diese Opfer beschrieben werden, die Aaron und die Priester bringen sollten? Ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, was hier beschrieben ist in diesem Kapitel und wie dieses ganze Opferverfahren im Einzelnen aussieht, sondern ich werde mich jetzt vor allem auf einige Prinzipien konzentrieren, die wir in diesem Text finden können. Und Ueli hat es am Anfang schon gesagt, ich habe das Thema dieser Predigt genannt von der Notwendigkeit und der Gewissheit der Sündenvergebung. Und in diese zwei Aspekte werde ich das jetzt auch aufteilen. Zunächst der erste Punkt von der Notwendigkeit der Sündenvergebung. Und der zweite Punkt dann von der Gewissheit der Sündenvergebung. Zunächst zum ersten, von der Notwendigkeit der Sündenvergebung. Es gibt eine Sache in diesem Kapitel, das wir gerade gelesen haben, die sehr auffällig ist. Und zwar sind es hier vier verschiedene Fälle, die in diesem Kapitel beschrieben werden. Im ersten Fall geht es darum, wenn jemand, und beispielhaft wird der Priester genannt, wenn jemand, speziell der Priester, gesündigt hat, welches Opfer er bringen soll für seine Sünde. Im zweiten Fall geht es darum, wenn das ganze Volk Israel gesündigt hat und um die Frage, wie das Opfer des ganzen Volkes aussehen soll. Im dritten Fall, vielleicht sage ich kurz dazu die Verse, das hätte ich vielleicht noch machen sollen. Der erste Fall befindet sich in den Versen 2 bis 12, der zweite Fall in den Versen 13 bis 21, der dritte Fall dann ab Vers 22, da geht es darum, wenn ein Stammesfürst sündigt. Dieser Fall geht per Vers 26 und ab Vers 27 geht es dann darum, um den vierten Fall, wenn sonst irgendeiner aus dem Volk Israel sündigt. Diese vier Fälle werden hier beschrieben. Und was auffällig ist, in allen vier Fällen wird ausdrücklich gesagt, dass die Sünde aus Versehen geschehen ist. In allen vier Fällen heißt es, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigt, wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sich versündigt, wenn irgendein Stammesfürst sündigt und aus Versehen irgendetwas gegen seines Herrn Gebote tut. Und auch wenn sonst jemand aus dem Volk aus Versehen sündigt. In den drei letzten Fällen wird sogar gesagt, dass die Sünde unbewusst geschehen ist. Es heißt, dass die Tat vor ihren Augen verborgen war und sie danach ihrer Sünde bewusst werden. Luther übersetzt das, ich habe das aus der Luther-Übersetzung vorgelesen, Luther schreibt, sie würden danach ihrer Sünde inne werden. Damit ist einfach gemeint, sie würden ihrer Sünde bewusst werden. Sie wird ihnen bewusst, sie erkennen, sie merken, dass sie gesündigt haben. Die Sünden sind aus Versehen geschehen, aber trotzdem müssen Opfer dafür gebracht werden. Und das ist etwas, was wir vielleicht oft nicht ganz so leicht oder nicht ganz so einfach begreifen können, aus rein menschlich-moralischen Gründen. Es ist ja so, dass hier in dem Fall keine böse Absicht vorliegt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mir irgendjemand ohne böse Absicht irgendwas antut, wenn mir jemand irgendwie begegnet und ja, mir aus Versehen irgendwas Schlimmes tut, dann bin ich ihm meistens nicht böse. Ich weiß, dass er nichts gegen mich hatte, dass er keine böse Absicht hatte, wenn er es aus Versehen getan hat. Und in der Regel erwarte ich auch nicht, wenn es jetzt keine allzu große Sache gewesen ist, dass ich dafür irgendeine Entschädigung oder irgendwas bekomme. Ich weiß, dass die andere Person es nicht mit Absicht getan hat. Und wir wissen ja auch und kennen ja auch diesen berühmten Satz, Gott sieht das Herz des Menschen an, Gott beurteilt uns nach unserem Herzen. Und das steht ja in der Tat auch in der Bibel so, in 1. Samuel 16, Vers 7, dass Gott das Herz des Menschen sieht. So gesehen müsste versehentliche Sünde doch eigentlich gar keine Folgen nach sich bringen. Warum müssen Opfer gebracht werden? Was wir hier sehen können oder was wir hier daran erkennen können, ist, Sünde, ob sie absichtlich oder versehentlich geschehen ist, führt immer dazu, dass eine Schuld vor Gott vorhanden ist. Sünde führt immer dazu, dass der Maßstab Gottes, der objektive, bestehende Maßstab Gottes verletzt wird. Auch wenn es nur aus Versehen geschehen ist. Sünde muss immer gesühnt werden. Es braucht immer eine Wiedergutmachung. Albrecht Kellner, ein christlicher Physiker, hat das mit den Worten beschrieben, der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Gott ist gerecht, Gott ist heilig und seiner Gerechtigkeit fordert einen Maßstab und der muss erfüllt werden. Und darum muss selbst dann Sünde gesühnt werden, wenn sie versehentlich geschehen ist. Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Gott sagt bei Sünde nicht einfach, ja, Schwamm drüber, ist halt jetzt so geschehen, war keine böse Absicht dahinter. Lassen wir es mal gut sein. Oder wie wir das immer so gerne mit den Worten beschreiben, ein Auge zudrücken. Gott kann kein Auge zudrücken bei der Sünde. Vielmehr heißt es, die Augen Gottes durchstreifen die ganze Erde, 2. Chronik 16, Vers 9. Sünde muss getilgt werden, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und das ist etwas, womit wir gerade heute oft ein großes Problem haben. Wisst ihr, dass eins der größten Schwierigkeiten, eins der größten Probleme, die wir heute haben, heutzutage in unserer Zeit, ist, dass wir in der Gesellschaft vergessen haben, was Sünde ist. Dass wir vergessen haben, was Sünde ist. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir Menschen aneinander schuldig werden können, wenn einer dem anderen etwas Böses angetan hat. Aber wir sind uns oft, und viele Menschen sind sich nicht mehr dessen bewusst, dass wir an Gott schuldig werden. Wenn man so mit den Menschen in der Welt spricht, das ist euch bestimmt auch schon oft begegnet, dann man spricht über das ewige Leben, man spricht über Gott, man spricht auch über das Verderben der Ungläubigen. Wie oft bekommt man solche Sätze zu hören wie, ja, der liebe Gott, der wird das doch schon nicht geschehen lassen, dass Menschen in die Hölle kommen. Wie soll denn der liebe Gott das zulassen? Was haben die Menschen denn Schlimmes getan? Das Problem ist, dass wir vergessen haben, was Sünde ist. Selbst versehentliche Sünde muss gesühnt werden. Wir glauben an den lieben Gott, aber wir glauben nicht mehr an den gerechten Gott. An den Gott, der einen eigenen Maßstab hat, der selber einen eigenen Anspruch hat. Wir glauben an den Anspruch, den wir untereinander haben und dass wir dementsprechend schuldig aneinander werden können. Aber dass es einen Gott gibt, der auch einen Anspruch hat. Das haben wir heutzutage weitestgehend verdrängt und vergessen. Sünde vor Gott wird zum Teil gar nicht beachtet, zum Teil sehr stark verharmlost und nicht ernst genug genommen. Das Interessante ist, wenn man das Menschen in der Welt erklärt und beschreibt, dann kommen ja oft auch solche Reaktionen wie, ja, aber ganz so schlimm wird es ja wohl schon nicht sein. Mag sein, dass man vielleicht nicht ganz perfekt ist, dass man vielleicht das ein oder andere getan hat, was nicht gut ist, was nicht ganz so richtig war. Aber ganz so schlimm wird es ja schon nicht sein, dass man wirklich, also dass Gott einen wirklich in die Hölle kommen lässt dafür. Das Problem ist, wir wissen nicht mehr, was Sünde ist. Wisst ihr, ich beschäftige mich zurzeit aufgrund einer großen Arbeit, die ich an der Hochschule, an der STH Basel schreibe, sehr viel mit der Frage, warum gibt es Leid in dieser Welt? Ich schreibe da eine ziemlich große Arbeit darüber und beschäftige mich sehr viel damit, was verschiedene Menschen so über dieses Thema sagen. Sowohl Christen als auch Nicht-Christen. Und ich werde dieses Thema jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit hier jetzt heute behandeln, aber ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Das große Leid in dieser Welt ist ein Hinweis darauf, was Sünde in den Augen Gottes bedeutet. Das große Leid in dieser Welt ist ein Hinweis darauf, was Sünde in Gottes Augen bedeutet. Das lässt sich damit beschreiben, dass wir in der Bibel in 1. Mose Kapitel 3 den Sündenfall als Ursache, als Grundursache für das Leiden in dieser Welt finden. Und je größer das Leid wird, desto deutlicher können wir sehen, wie Gott Sünde sieht. Und es ist wichtig für uns, dass wir das bedenken. Wir als Gläubige, wir als Kinder Gottes, wir haben in Jesus Christus die Vergebung aller unserer Sünden. Darauf werde ich nachher noch ausführlicher zu sprechen kommen, in dem zweiten Punkt, wo es um die Gewissheit der Sündenvergebung geht. Aber es ist wichtig für uns, dass wir immer wieder auch bedenken, wie nötig, wie wichtig die Vergebung der Sünde ist. Es ist wichtig, wenn wir mit ungläubigen Menschen in Kontakt sind, dass wir ihnen deutlich machen, was sie brauchen und dass wir uns dessen bewusst sind. Die Menschen in der Welt brauchen nichts anderes als Vergebung ihrer Sünden. Aufs große Ganze gesehen. Natürlich gibt es im Kleinen einzelne Situationen, wo man auch ganz praktisch irgendwelche anderen Dinge braucht, aber aufs große Ganze gesehen, was die Menschen brauchen, ist nicht schöne Gemeinschaft, was die Menschen brauchen, ist nicht irgendwas anderes. Was die Menschen vor allem brauchen, ist Vergebung ihrer Schuld, Vergebung ihrer Sünden. Der Theologieprofessor Samuel Külling hat mal eine Schrift geschrieben, die nannte sich Das Übel an der Wurzel erfassen. In dieser Schrift geht es zwar um ganz andere Dinge als das, worüber wir heute reden, aber dieses Prinzip, das Übel an der Wurzel erfassen, das ist wichtig, dass wir das bedenken. Und man kann im Einklang mit der gesamtbiblischen Lehre sagen, die Wurzel von allem Übel, von allem Leid, von allem Bösen, von was auch immer es gibt, die Wurzel ist die Sünde. Und deswegen muss das Übel an der Wurzel erfasst werden. Deswegen brauchen die Menschen Vergebung ihrer Sünden. Es ist sehr wichtig, dass wir das gerade beim Evangelisieren nicht aus dem Blick verlieren. Das alles Entscheidende, das Wichtigste, was die Menschen brauchen und was wir ihnen sagen müssen, ist, dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen. Das brauchen sie. Darüber müssen wir reden. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Der Schriftsteller C.S. Lewis sagte einmal über die frühere Zeit in einer Schrift, die er im Jahr 1948 geschrieben hat. Also schon einige Weile her, aber schon damals schreibt er über die noch frühere Zeit: Darum wurde auch die christliche Botschaft in jener früheren Zeit unmissverständlich als Evangelium, als frohe Botschaft gehört. Sie versprach denen Heilung, die um ihre Krankheit, also die Sünde in dem Fall, sie versprach denen Heilung, die um ihre Krankheit wussten. Wir hingegen müssen unsere Zuhörer erst von der unbequemen Diagnose überzeugen, bevor wir von ihnen erwarten können, dass sie das Angebot des Heilsmittels willkommen heißen. Schreibt C.S. Lewis bereits vor 76 Jahren. Was damit ausgesagt ist: Früher konnte man den Menschen das Evangelium verkündigen, weil die Menschen wussten, dass sie Sünder waren. Sie wussten, dass es einen Gott gibt, der heilig und gerecht ist. Sie wussten, dass sie sich einmal vor ihm zu verantworten haben. Und deswegen war die biblische Botschaft früher die frohe Botschaft. Das ist sie natürlich heute immer noch. Aber früher konnte man den Menschen noch die frohe Botschaft verkündigen, ohne sie auf ihre Sünden hinweisen zu müssen. Sie wussten ja schon davon. Und die Botschaft war befreiend, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, damit sie Vergebung für ihre Sünden bekommen. Über Martin Luther heißt es ja immer, dass er vor seiner Bekehrung, bevor er die Gnade Gottes erkannt hat, gerade mit dieser Frage extrem zu kämpfen hatte. Wie werde ich meine Sünden los? Wie kann ich bestehen vor dem gerechten Gott? Und wie befreiend war es, als er durch Römer 1, 17 die Gnade Gottes erkannt hat und sie in der Reformation auch anderen weitergegeben und verkündigt hat, dass es Sündenvergebung gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir Menschen vor Gott gerecht werden. Das Problem heute: Wenn man heute einem Menschen sagt, es gibt Rettung für dich, ja, wofür brauche ich denn Rettung? Wofür brauche ich Rettung? Mir geht's doch gut. Ich lebe hier in dieser Welt, ich bin gesund und glücklich zufrieden. Ganz nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen leben wir, aber morgen leben wir eben nicht mehr. Wofür braucht es Rettung? Das ist wichtig, die Notwendigkeit der Sündenvergebung. Selbst unbewusste Sünden müssen getilgt werden, müssen gesühnt werden, weil Gott gerecht ist. Und gerade in der heutigen Zeit ist das so ein wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Sünde muss vergeben werden. Sünde muss vergeben werden. Ich komme zum zweiten, von der Gewissheit der Sündenvergebung. Wir haben gesehen, Sünde muss vergeben werden. Aber wie bereits gesagt, haben wir auch gesehen, Gott sieht das Herz des Menschen. Und gleichzeitig will Gott nicht, dass Menschen verloren gehen. 1. Timotheus 2, Vers 4, dort heißt es: Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott will den Sünder nicht verdammen. Und hier in 3. Mose 4 bleibt es auch nicht bei der Sünde stehen. Es heißt nicht, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn gesündigt hat, dann besteht für ihn keine Hoffnung mehr. Sondern Gott gibt hier eine Lösung. Und zwar hat er hier Opfer eingesetzt. Und eine Sache, die ebenfalls in diesem Text auffällig ist, dass in allen vier Fällen, nee, beim ersten wird das nicht ausdrücklich genannt, aber in den drei anderen wird es ausdrücklich genannt, nach der ganzen Beschreibung des Opfers und wie das ablaufen soll und was der Sünder tun soll und was der Priester tun soll. Und nach der ganzen Beschreibung heißt es immer am Ende, der Priester soll die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird vergeben. Vers 20, so soll der Priester die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird vergeben. Vers 26, so soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen, für den einzelnen Stammesfürst, der gesündigt hat, und ihm wird vergeben. Vers 35 auch nochmal, so soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen, für die Sünde, die er getan hat, und ihm wird vergeben. Sünde darf und kann nicht verharmlost werden. Sünde führt zum Verderben. Paulus sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Aber Gott schenkt eine Lösung für die Sünde. Und wenn man sich an diesen Lösungsweg hält, den Gott vorgibt, dann verheißt der Herr, dass die Sünde vergeben wird. Nicht, weil die Sünde nicht so schlimm gewesen wäre. Nicht, weil die Sünde nicht den Maßstab Gottes verletzt hätte. Nicht, weil Gott nicht mehr gerecht wäre. Aber weil das Opfer für die Sünde gebracht wurde. Hier in diesem Text werden Tiere geopfert, die zur Sühnung der Sünde da sind. Aber sie sind nur Abbilder, wie wir das im Neuen Testament, im Hebräerbrief erfahren, auf das vollkommene Opfer, auf Jesus Christus. Und wie bereits gesagt, das Prinzip, das wir hier in diesem Text sehen können, ist, wenn man sich an den Weg hält, an den Lösungsweg, den Gott vorgibt, dann wird Sünde vergeben. Dann hat Gott verheißen, dass die Sünde vergeben wird. Und der Weg, den Gott vorgegeben hat, das ist der Glaube an Jesus Christus. Hier im Alten Testament sind es bildhaft die Opfer, die der Priester bringen soll. Aber damit Menschen wirklich Vergebung ihrer Sünden bekommen, braucht es das vollkommene Opfer, das der wahre hohe Priester nach Hebräer 7, Jesus Christus, am Kreuz vollbracht hat. Und der Weg, den Gott vorgibt, ist der Glaube an Jesus Christus. Wenn wir zu Jesus Christus kommen und ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9, der Vers, den Uli uns am Anfang gelesen hat. Und ebenfalls in anderen Stellen des Neuen Testaments spricht Jesus Christus davon. Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder auch Johannes 3, Vers 16, der wahrscheinlich allen bekannte Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Mensch versucht sich selber zu rechtfertigen. Der Mensch verharmlost die Sünde. Der Mensch verneint seine Sünde vor Gott. Und der Mensch heute hat leider vergessen, dass er vor Gott gesündigt hat. Der Mensch versucht, seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten und diese wird vor Gott nicht funktionieren. Aber Gott schenkt uns in seinem Wort eine Lösung. Und er verheißt, wenn wir uns an diesen Weg halten, wenn wir an Jesus Christus glauben und in seinem Namen und durch sein Blut Vergebung unserer Sünden in Anspruch nehmen, dann wird uns unsere Sünde vergeben. Alle Sünden, die wir bewusst oder auch unbewusst, mit Absicht oder auch aus Versehen begangen haben. Alles wird vergeben. Das hat Gott verheißen in seinem Wort. Das ist die Gewissheit der Sündenvergebung. Wir können nicht auf eigenem Wege um das Problem der Sünde drumherum kommen. Wir können nicht meinen, Gott drückt dein Auge zu. Wenn Gott das tun würde, dann wäre er nicht der lebendige, allmächtige, heilige und gerechte Gott. Aber wir müssen es auch nicht. Wir haben es auch nicht nötig, das Problem der Sünde zu umgehen, weil Jesus Christus dafür gesorgt hat, dass es eine echte Lösung gibt. So wie dem Volk Israel, so wie Gott dem Volk Israel verheißen hat, wenn ihr dieses Opfer bringt, das hier beschrieben wurde, wird euch vergeben. So dürfen wir wissen, wenn wir das Opfer Jesu Christi für uns in Anspruch nehmen, dann haben wir die Vergebung unserer Sünden und das ewige Leben, das Gott uns verheißen hat. Und auch an dieser Stelle möchte ich euch nochmal sagen, wenn jemand unter uns ist, der dieses Geschenk noch nicht für sich in Anspruch genommen hat, so möchte ich dich auch heute aufrufen, komm zu Jesus Christus, bekenne ihm deine Sünden, glaube an seinen Opfertod und an seine Auferstehung, denn nur dadurch bekommst du Vergebung deiner Sünden. Und uns, die wir Gottes Kinder sind, möchte ich sagen, lasst uns in der Heiligung leben, lasst uns dem Herrn nachfolgen, lasst uns immer im Blick haben, wie Gott Sünde sieht. Und lasst uns das mit Freuden tun, als seine Kinder, nicht in Angst, nicht in Furcht, sondern in Freude, weil wir Vergebung unserer Sünden haben. Und lasst uns den Menschen das verkündigen, dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen. Dass das der einzige Weg ist, um vor Gott gerecht zu werden. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, großer Gott, wir möchten dir danken von ganzem Herzen für dein Blut, für deinen Kreuzestod und für deine Auferstehung, für das Opfer, das du gebracht hast. Danke, Herr, dass wir gerecht, rein und heilig vor dir, dem lebendigen Gott, stehen dürfen. Dein Maßstab ist so unermesslich hoch, aber du hast bezahlt und wir stehen vor dir, als hätten wir nie gesündigt. Dafür sei dir Lob, Ehre und Dank gebracht. Und ich bitte dich auch, dass du uns gerade das schenkst, dass wir den Menschen bezeugen, dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen, dass das ist, was sie brauchen. Und ich bitte dich, dass du den Menschen in der Welt nachgehst und sie zur Buße leitest, dass sie erkennen, dass du der lebendige Gott bist und dass sie Vergebung brauchen für ihre Sünden und dass es Vergebung gibt für ihre Sünden. Geh ihnen nach und segne auch uns im Glauben, in der Beziehung zu dir. Führe und leite uns, dir allein die Ehre, Lob und Anbetung.